Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallihallo, herzlich willkommen, der reinspaziert, eben noch Aufnahmen von Ollis 30. Geburtstag auf dem Ohr gehabt. Ah, das war noch Zeit, Olli, ne?
Ah.
Hier ist Nachholspiel mit Folge 88. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Für uns das große Highlight jede Woche, dass wir zusammenkommen. So eine Mischung aus virtuell und real life, Olli, ne?
Mhm.
Mario grüßt mal wieder übers WhatsApp-Fenster.
So ist es.
Ja, draußen ist Schiedwetter. Und umso schöner ist es doch, dass man heute eine weitere Folge des Unmöglichen aufnehmen darf, denn wir sind ja im Mai und wir haben jetzt letzte Woche über die Unbesiegbaren gesprochen, die Woche davor haben wir über die Mannschaft gesprochen, die laut Fluch gar nicht mehr gewinnt. Und was geht es heute, Olli?
Ja, heute, wie ihr zu Hause natürlich auch schon an der Folgenbeschreibung am Folgentitel erkennen könnt, reden wir über ein Novum oder einen Rekordhalter, ein Alleinstellungsmerkmal. Es geht um den ersten FC Kaiserslautern, der es als bisher einziges Team geschafft hat, als Aufsteiger aus der zweiten Liga direkt bis zur Meisterschaft durchzumarschieren. Ich fange aber mal einen Moment früher an. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, Hans und Mario. Wenn ich so an meine Kindheit, an meine Fußballerziehung denke, ist, glaube ich, dieses Bild von den absteigenden oder gerade abgestiegenen Lauterer Spielern ist irgendwie so in den Top 3 meiner RAN-Erinnerung. Wie da Andi Brehme an der Schulter von Rudi Völler weint, weil er mit seinem FCK gerade aus der Bundesliga abgestiegen ist. Könnt ihr euch noch an dieses Saisonfinale erinnern, Mario?
Ja, vor allem an das Bild, das du gerade erwähnt hast. Ich habe das wirklich noch gut im Kopf, kann mich relativ genau daran erinnern. An die Meisterschaft natürlich dann auch hinterher. Das wird wahrscheinlich gleich noch kommen, aber das Bild ist echt unvergessen, ja.
Ja, und vor allem das Ganze war damals auch in so einem direkten Duell gegen Bayer Leverkusen, falls ihr euch erinnert. Und dann hat Markus Münch hat für Leverkusen getroffen und hat also wirklich einen geilen, schon fast Jürgen Klinsmann-esken Jubel, wie er so die Fäuste ballt und irgendwie schon einen halben Herzinfarkt kriegt dabei. Und dann eben Cut und man sieht Thomas Hengen, damals noch junger Spieler von Kaiserslautern, wie er auf dem Rasen im damals, wie hieß es denn, Haberlandstadion in Leverkusen, wie er da liegt und wirklich bitter, bitter weint und Schnitt an die Brehme an der Schulter von Rudi Völler. Die beiden Weltmeister Schulter an Schulter und weint und weint und weint.
Da muss man auch mal sagen, Rudi Völler hat den Trophäenschrank voll, ja, keine Frage. Aber er hat auch echt den Schrank voll mit unfassbaren TV-Momenten.
Stimmt.
Also als Trainer haben wir ihn ja auch schon in einer ganzen Folge thematisiert, Island, Klingeling. Und als Funktionär bei Bayer Leverkusen den einen oder anderen Eklat gehabt und als Spieler eben krasse emotionale Momente gehabt und ja, natürlich irgendwie auch die sportlichen.
Du hast es ja gerade richtig gesagt, über diese Geschichte mit Waldi Hartmann haben wir ja schon eine Nachholspielfolge gemacht. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir eben zu diesem Saisonfinale Leverkusen oder Kaiserslautern, Leverkusen gegen Kaiserslautern, dass wir da auch nochmal eine eigene Nachholspielfolge zu machen. Eben weil Mitte der 90er eben ja auch noch die Weltmeister von 1990 in ihren letzten Jahren sozusagen dann auch wieder in die Bundesliga zurückkamen. Lautern war also abgestiegen. Und in Liga 2 war dieser Verein im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, vor allem jetzt in den letzten Jahren, die dann auseinandergebrochen sind, hat Lautern es geschafft, diese Mannschaft im Großen und Ganzen zusammenzubehalten. Woran das lag, das werden wir nachher mit unseren Gästen klären. Wir haben auf der einen Seite Olaf Marschall, für mich irgendwie so das Gesicht, die Frisur und das Nasenpflaster dieser sensationellen, unmöglichen Meisterschaft.
Schöner Satz, die Frisur der Meisterschaft.
Ja, und dann haben wir noch Florian Reiß, DPA-Reporter und FCK-Sympathisant. Und bei der DPA, bei der Deutschen Presseagentur, ist er eben auch unter anderem für den ersten FC Kaiserslautern zuständig. Und mit den beiden werden wir über diese Meisterschaft in der Saison 1997-98 sprechen. Und auch natürlich über eine besondere Figur nicht Frisur, sondern Figur, nämlich Otto Rehhagel, der damals dann in der zweiten Liga den FCK übernommen hat. Und warum er das überhaupt getan hat, warum sich jemand wie Otto Rehhagel, der auch bis dahin schon alles erlebt hat, im Positiven wie im Negativen, sich dann die zweite Liga angetan hat, welche Verbindung er zum Verein hatte und so weiter und so weiter. Und Lautern in Liga 2 war irgendwie eine Attraktion, denn man muss auch dazu sagen, die sind eine Woche nach diesem dramatischen Abstieg noch Pokalsieger geworden. Also das war auch so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Wiedergutmachung, denn Pokalsieg ist eine Nacht oder ein Abend und zweite Liga ist halt eine ganze Saison. Aber es hat diese Mannschaft zusammengeschweißt und vielleicht hat es auch den einen oder anderen dazu bewogen, das werden wir dann gleich mit Olaf Marschall klären, dann vielleicht doch länger zu bleiben.
Ich sag mal so, also mit einem Pokalsieg schaffst du es eher zu Nachholspiel als mit einem Abstieg.
Ja, stimmt, stimmt. Ich weiß nicht, ob die Kollegen
damals das schon wussten.
Breme, Marschall und Co. darüber damals schon
nachgedacht haben. Ich glaube, das war so ein zusätzlicher Motivationsfaktor.
Ja, und das Skurrile war dann eben, dass sie in der zweiten Liga parallel noch im Europapokal der Pokalsieger dabei waren. Da sind sie nicht sonderlich weit gekommen, aber sie haben in der zweiten Liga ganz schön aufgeräumt. Es gab ein 4-0, es gab zwei 5-0 Siege, unter anderem gegen den Erzrivalen Eintracht Frankfurt. Und ich mag ja immer so, egal ob erste, zweite Liga, die letzten Spieltage, wo alle gleichzeitig spielen, weil da knallt es ja erfahrungsgemäß richtig. Und so war es auch in dieser Zweitligasaison 96-97. Lautern am letzten Spieltag gegen Meppen 7-6. Und das nicht nach Verlängerung oder Elfmeterschießen, sondern nach 90 Minuten am 34. Spieltag in der zweiten Liga. Da stand der Aufstieg auch schon länger fest, aber es war natürlich nochmal, ja, ein richtig geiles Fest für die Fans, ein 7-6. Und ich habe es eben schon gesagt, die Mannschaft ist mehr oder weniger zusammengeblieben. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Aufstellung in der zweiten Liga, mit der sie die meiste Zeit in dieser Saison gespielt haben. Und da wird schnell klar, dass das kein normaler Aufsteiger sein würde. Wir haben Andi Reinke im Tor, dann in der Abwehr Harry Koch.
Warte, ich muss jetzt eigentlich jedes Mal Fußballgott sagen, oder?
Bei Andi Reinke oder bei allen? Bei allen.
Bei allen, ne?
Harry Koch.
Fußballgott.
Genau, wir haben noch Katlec in der Innenverteidigung, der damals schon aussah wie 50. Der hatte so eine Fußballer-untypische Frisur, so ein fast wie so eine Mönchsfrisur, so ein bisschen. Dann haben wir noch Roger Lutz, Ratinho, die Zaubermaus. Wir haben Axel Roos, wir haben Andi Brehme, den Weltmeister von 1990.
Wie alt war Brehme da? Nur mal so zur Einordnung.
Brehme war Mitte 30 auf jeden Fall und war dann in der Zweitligasaison, man hat schon gemerkt, öfter verletzt und Rehhagel hat auch nicht mehr so oft auf ihn gebaut. In der gleich kommenden, in der Meisterschaftssaison, hatte er nur noch 5 Einsätze. Aber wer Erfolg hat, hat recht. Rehhagel hat es dann auch geschafft, dass es da kein Querschießen gab quasi. Also Brehme saß ganz oft in Zivilklamotten neben Rehhagel und war dann gar nicht im Kader. Aber
verdeckter Ermittler, ja.
Ja, er hat ihn dann so ein bisschen schon rangeführt an den Trainerjob, an die Brehme ja später auch noch FCK-Trainer. Einer der Nachfolger von Otto Rehhagel und er hat es geschafft, diese Mannschaft zusammen zu schweißen. Wir hatten noch Thomas Riedel, der später auch noch bei den Löwen gespielt hat, Olaf Marschall, unseren Gast von heute, und Jürgen Griesche. Ja, und das war quasi schon die Bundesliga-Truppe, wenn ich so die Mannschaftsteile durchgehe.
Das heißt, ohne jetzt vorwegzugreifen, Ciriaco Sforza kam dann als Neutransfer erst für die Bundesliga.
Genau, der kam nämlich noch dazu, denn ich bin gerade ja die Mannschaft durchgegangen, aber ja, Geschichte versteht man ja meistens erst im Nachhinein so richtig. Fußballgeschichte, da ist es nicht anders. In dem Moment des Aufstiegs, wenn wir jetzt hier sagen, oh ja, das war ja quasi schon die Bundesliga-Truppe, das sagen wir, aber selbst Lautern Insider haben das etwas anders gesehen.
Die Mannschaft könnte sich erst dann für mich, sagen wir mal, aus der Verantwortung stehlen, wenn wir im nächsten Jahr drin bleiben. Aber das traue ich der Mannschaft nicht zu, die jetzt aufgestiegen ist.
Kalli Feldkamp, Lauterer Meistertrainer von 91 und Mario lacht völlig zurecht.
Das ist ein fieser O-Ton, den du da jetzt rausgekommen
hast. Ja, deswegen, ich meine ja, ne, Geschichte und auch Fußballgeschichte versteht man erst im Nachhinein.
Fieser O-Ton, ja.
Diese Truppe, laut Kalli Feldkamp, nicht gut genug. Und deswegen, unter anderem auch deswegen, hat man diese Truppe punktuell nach dem Aufstieg noch verstärkt.
Und man muss ja auch sagen, also das Wort von Kalli Feldkamp hat ja auch Gewicht, denn den haben wir ja hier bei unserer Wunder von Uerdingen-Folge zum ersten Mal bei Nachholspiel erwähnt. Mhm. Viel zu spät, aber Kalli Feldkamp war ja auf der ganzen Welt unterwegs und hat ja auch Bundesliga-Erfahrung satt.
Ja, und er war
kann man schon richtig einschätzen.
Und in Kaiserslautern, er war der letzte Meistertrainer, in Kaiserslautern hat das Wort natürlich noch mehr Gewicht bei einem Verein, der nicht wie der FC Bayern gefühlt alle 2 Jahre Meister geworden ist zu der Zeit, sondern da war das schon was Besonderes. Und wenn der Meistertrainer sowas sagt, dann hört man da auch drauf. Und deswegen kam eben unter anderem Ciriaco Sforza, der war schon mal beim FCK, ist dann zu den Bayern gewechselt, hat dort aber nur ein Jahr gespielt, unter Otto Rehhagel übrigens, ist dann zu Inter Mailand gewechselt und dann zurück zu Kaiserslautern gekommen. Außerdem noch ein ganz junger Michael Ballack aus Chemnitz, ein galt als großes Talent, Marian Christoph, um das Mittelfeld zu verstärken, und Andreas, genannt Andy Buck, für die rechte Außenbahn, der mit Tempo auf jeden Fall über den Flügel kommen sollte.
Da muss ich mal schnell den Bayern-Fan Mario mal fragen, weil ich finde es immer wieder witzig. Es gibt so ein paar Spieler, die Bundesliga-Größen sind, die bei Vereinen wie Werder Bremen, Lautern, große Nummern waren und dann irgendwie für ein Jahr oder für zwei Jahre gefühlt so relativ kurz bei den Bayern so angeheuert haben.
Ja, ich meine, als Spieler ist es natürlich bis heute so, dass die immer wieder mal, wenn die Bayern anrufen, gerne dahin gehen, sei es nur für ein Jahr oder für zwei. Aber um bei Sforza zu bleiben, ich kann mich noch an damals erinnern, dass ich als kleiner Bayern-Fan riesen Erwartungen hatte an Ciriaco Sforza, die nicht ganz erfüllt wurden. Er war natürlich trotzdem ein super Fußballer, nur leider hat das meistens bei einem anderen Verein gezeigt und nicht in München. Aber ich hatte große Erwartungen damals und für mich war es Ciriaco Sforza, vielleicht habe ich das auch völlig falsch eingeschätzt damals, als, was war ich denn da, oder so, dass das ein Weltstar eigentlich war, der zu den Bayern kommt. Ich dachte, boah ey, jetzt kommt hier die neue große Nummer 10.
Ja, Ciriaco Sforza, ich habe es dir gerade nochmal aufgerufen, kam aus der Schweiz zum 1. FC Kaiserslautern, ist dann zu den Bayern gewechselt, ich habe es gesagt, laut transfermarkt.de für knapp 3,5 Millionen Euro umgerechnet. Da hat es halt nur für ein Jahr gereicht, wie gesagt, dann Inter Mailand, auch für knapp über 3 Millionen Euro, auch nur ein Jahr, und dann zurück zum FCK, auch wieder für knapp 3 Millionen Euro. Kurioserweise, und das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, kurioserweise ist er dann irgendwann, nachdem er beim FCK war, nochmal zu den Bayern gewechselt. Das hat aber wieder funktioniert, dann ist er wieder zurück zu Lautern gewechselt.
Also aber das war der Wechsel, den ich gerade gemeint habe, weil da war ich dann ein paar Jahre älter.
Da warst du ein paar Jahre älter, genau, es kann gut sein.
Ja, aber ich finde, Mario, mit 9 Jahren hattest du schon bestimmt so viel Fußballexpertise wie Kalli Feldkamp.
Ja, das wage ich zu bezweifeln, vor allem wenn der Spieler aus der Schweiz kommt, da habe ich nicht gedacht, oh, das ist die große neue Nummer 10, der Superstar.
Und was dich so ein bisschen, oder was der Grund war dafür, dass Sforza, denn man kann ja sagen, Bayern, Inter Mailand, Kaiserslautern, vor allem, er ist ja zu einem Aufsteiger gewechselt, ne? Das muss man immer wieder im Hinterkopf haben, er ist zu Kaiserslautern gewechselt, gleich die 10 bekommen und die Kapitänsbinde, das lag natürlich nur an einer Person.
Das war für mich klar, dieser Trainer brauche ich und er als Trainer auch, diesen Spieler brauche ich, diesen Mensch brauche ich auf dem Platz. Und wo ich das Telefon von ihm gekriegt habe, und er hat zu mir gesagt, Junge, komm wieder nach Hause. Wir wollen was bewegen. Das war für mich klar. Ich gehöre dazu. Ich will dahin, weil da können wir was bewegen.
Und das ist schon geil. Da kommt ein Spieler, der es bei den Bayern probiert, dann Inter Mailand und dann gehst du zum Aufsteiger. Und da siehst du, was Otto Rehhagel für eine Strahlkraft zumindest für Ciriaco Sforza hatte. Und der Spieltagsplaner, der hat es dann auch ganz gut gemeint mit dem FCK, denn erster Spieltag, wo musste der erste FC Kaiserslautern hin? Mhm. Richtig, ins Olympiastadion nach München. Und ausgerechnet Bayern natürlich, denn 461 Tage vorher wurde eben jener Otto Rehhagel bei den Bayern entlassen. Und man hat sich ja nicht gerade im Guten getrennt, wobei Rehhagel, dem war das egal, jedenfalls hat er das gesagt.
Ich bin kein Mensch, der rachsüchtig ist. Ich wollte dort nur ein Fußballspiel gewinnen und das ist uns gelungen.
Also wir sehen ihn jetzt gerade nicht, wir haben ihn nur gehört, aber das Grinsen hat man ja wirklich durch die Lautsprecher hier gehört. Auch wenn er sagt, er ist kein Mensch, der rachsüchtig ist, aber dieser Sieg damals, denn sie haben gewonnen, 81. Minute, Michael Schönberg, dänischer Verteidiger, köpft in der 81. aus kurzer Distanz ein, keine Chance für Oli Kahn im Tor des FC Bayern. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an die Bilder nach Abpfiff, wie Otto Rehhagel, wie schon bei der Meisterfeier, mit der Gatorade-Flasche in der Hand in die Lauternkurve rennt und wie von Sinnen,
Der hatte doch auch immer so bunte Einteiler an, oder? Also so bunte Ballonseide.
Ja, genau. Mitte der 90er.
Ich weiß nicht, ob es ein Einteiler war. Das klingt mir zu sehr nach Skianzug, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ja, waren so zwei Teile, die er anhatte. Ja, aber ich kann mich daran erinnern.
Es war auf jeden Fall Ballonseide. Und da ist er dann in die Lauternkurve gelaufen. Damals im Olympiastadion musste man da ja noch eine Strecke zurücklegen mit Tatanbahn und so weiter. Und da hat er einfach da gefeiert. Und das ist natürlich auch geil, wenn du als Aufsteiger so startest.
Darf ich doch mal kurz den Blinker setzen? Ich bin heute ein bisschen mit Exkursen unterwegs, um schnell das Puzzle zusammenzukriegen. Rehagel ist doch bei den Bayern frühzeitig entlassen worden und Beckenbauer hat für ihn übernommen, richtig?
Genau.
Und dann standen sie doch auch noch im UEFA-Cup-Finale.
Genau, das gegen Girondins Bordeaux haben sie mit Beckenbauer, haben sie das Ding gewonnen. Sagen wir es mal so, naja, sie standen damals, Mario, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, sie standen schon im Halbfinale, wenn mich nicht alles täuscht. Oder waren kurz davor, ins Halbfinale einzuziehen. Zumindest hätten sie es, und das meinen jedenfalls viele Bayern-Fans, auch mit Rehagel noch geschafft. Aber damals hatte man so die Schnauze voll von König Otto, dass man ihm auch diesen möglichen Triumph nicht gönnen konnte oder wollte. Ja, und dann haben sie eben das Finale damals gegen Girondins Bordeaux, damals noch, wenn mich nicht alles täuscht, mit Lisa Razou und Zinedine Zidane, haben sie dieses Endspiel gewonnen. Bei den Bayern noch so große Namen wie Emil Kostadinov auf dem Feld. Darf man auch nicht vergessen. Also es war auch nicht alles Gold, was glänzte.
Ja. Der trainiert doch heute Real Madrid, oder? Ja.
Das waren diese, genau. Das war, glaube ich, diese Rekordsaison von Jürgen Klinsmann, wo er, glaube ich, 15 Tore im UEFA Cup geschossen hat oder so. Ich glaube, mich zu erinnern. Man hat also das Grinsen gehört, um mal wieder zurück zum Thema zu kommen, in diesem wenig rachsüchtigen, aber doch zufriedenen Ton von Otto Rehagel. Und dieser Sieg hat natürlich Selbstvertrauen gegeben. Man war Tabellenführer, alleiniger Tabellenführer ab dem vierten Spieltag. Also es war nicht so, dass man erst kurz vor Saisonende da mal sich so hochgewurstelt hat. Es gibt ja auch Beispiele von dem sensationellen Meister Wolfsburg, die nach der Hinrunde irgendwie auf Platz 9 waren und dann durch eine fast perfekte Rückrunde da hochgeklettert sind. Nein.
Aber das ist ja verrückt, Olli, dass die ab dem vierten Spieltag, ich meine, die vergangenen Jahre haben wir uns vielleicht so ein bisschen daran gewöhnt, dass eine Mannschaft sehr dominant ist und die meiste Zeit an der Tabellenspitze ist. Aber klar, ich meine, wir reden eh über einen Aufsteiger, da ist alles nochmal ganz besonders. Aber insgesamt müsste man mal gucken in den vergangenen 10, 20 Jahren, wie oft es das wirklich gab, dass die Mannschaft, die am vierten Spieltag Erster war, auch am 34. Spieltag Erster war. Und ich glaube, das war in den seltensten Fällen der Fall. Also das ist ja nochmal eine viel größere Geschichte, als ich jetzt gerade noch im Hinterkopf hatte, muss ich zugeben. Ich dachte, die sind irgendwann im Laufe der Rückrunde Erster geworden. Aber das war ja fast die gesamte Saison.
Ja. Das ist richtig, genau. Die waren, es waren, in der Saison gab es nur zwei Tabellenführer. Erster Spieltag KSC, zweiter Spieltag Kaiserslautern, dritter Spieltag KSC und ab dem vierten Spieltag alleiniger Tabellenführer, der erste FC Kaiserslautern.
Ja, die guten alten Zeiten.
Die guten
und ich weiß noch, dass die beide Spiele, glaube ich, auch gegen Bayern gewonnen haben. Das am ersten Spieltag und dann natürlich erster Spieltag der Rückrunde. Ich glaube, da ging es gleich auch wieder in die Hose.
Natürlich, da ging es nicht nur in die Hose, sondern da ging es auf den Betzenberg.
Oh, da ärgert sich aber noch jemand.
Man merkt das so ein bisschen.
Als wäre es gestern gewesen.
Und die Roten Teufel damals zu Hause eine Macht. Der Betzenberg, ein sehr enges, schon ein Stadion eigentlich nach englischem Vorbild. Und ja, da gab es eigentlich, ich habe in meiner Recherche schöne O-Töne unter anderem von Mario Basler gehört, der jetzt in der Saison nicht bei Kaiserslautern war, aber dann ja später dorthin gewechselt ist, der auch meinte, der Betzenberg war immer gut für 3 gelbe Karten extra, weil man als Heimteam so angestachelt war von den eigenen Fans und als Auswärtsteam so genervt war von den Heimfans, dass man vielleicht ein, zweimal dann doch hat den Fuß länger stehen lassen. Der erste FCK, also Herbstmeister mit nur 2 Niederlagen. Und ich habe mich dann so ein bisschen versucht, genau wie Mario gerade so zurückerinnern, wann es denn mal sowas gab als Aufsteiger. Da fiel mir dann die TSG Hoffenheim ein, 2008, 2009, ne? Die waren
ja, auch die waren immerhin in der Hinrunde, genau. Ja.
Die waren Herbstmeister damals mit Vedat Ibisevic, ich glaube 17 Tore nach 17 Spielen. Der hat sich dann nun das Kreuzband gerissen in der Winterpause und deswegen ist dann Hoffenheim abgeschmiert, sie sind da nicht abgestiegen, aber sie sind zumindest aus diesen Plätzen rausgepurzelt, aus den obersten. Das war aber beim FCK nicht der Fall, dass auch ihr Top-Torschütze immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und wahrscheinlich auch nur deswegen nicht Torschützenkönig wurde. Ich rede von Olaf Marschall, das klären wir mit ihm gleich persönlich. Die Frage ist nun, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Stellt euch vor, ihr seid Aufsteiger, ihr seid Herbstmeister. Was denkt man da? Man denkt, oh cool, guck mal, so viel Punkte Abstand bis zur Abstiegszone? Oder denkt man, ja gut, wenn wir jetzt schon da oben stehen, dann wollen wir da auch bleiben?
Ich glaube, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was die in der Kabine gesagt haben und dem, was die wirklich gedacht haben. Weil natürlich kann ich mir sofort vorstellen, dass Otto Rehhagel sagt, ja, wir müssen die 40 Punkte erreichen. Und insgesamt hat er gedacht, oh, Moment mal, hier, guck mal, ein paar Punkte Vorsprung, wir spielen nächstes Jahr international.
Ich glaube, es hat doch so ein bisschen was mit dem Verein ja auch zu tun. Also wenn wir jetzt hier über den SV Sandhausen sprechen würden, dann glaube ich, ist so, dann geht, glaube ich, der Kopf einfach ab. Dann sagst du so, alter, krass. Also irgendwie, wir können jetzt hier echt was mega, mega krasses schaffen. Ich meine, der SFCK war ja schon auch irgendwie, was zumindest jetzt mal den Trophäenschrank angeht, schon auch ein bisschen besser unterwegs. Und vielleicht
waren schon
man,
dreimal deutscher Meister zum Beispiel.
So, genau. Eben, und dann konnte man das vielleicht für sich nochmal so ein bisschen besser einordnen, vor allem, weil du auch mit Rehhagel einen absoluten Trainerfuchs hattest.
Hören wir doch mal, was die Spieler selber sagen.
Und so sind wir da eigentlich durch die ganze Vorrunde durchmarschiert, haben die Spiele gewonnen und am Schluss, glaube ich, hat jeder auf die Tabelle geschaut und hat gedacht, hupsa, wir sind ja da immer noch oben.
Da überlegst du dann schon, hey, eigentlich mit dem Vorsprung solltest du das schon irgendwie über die Runden bringen. Egal wie, so, ich meine.
Da kann wirklich was draus werden, wenn wir wieder zurückkommen aus der Winterpause, gut wieder starten aus der Winterpause und den Lauf dann wieder aufnehmen, dann kann uns auch keiner mehr stoppen.
In der Rückrunde hast du gedacht, so, jetzt ist Winterpause, dann brechen die jetzt vielleicht ein bisschen ein. Immerhin muss ja diese Euphorie auch mal irgendwann vorbei sein. Aber man muss ein großes Kompliment machen.
Ja, nett, dass Udo Jürgens das im Hintergrund
ja, das gerade schon gemalt hat. Sport 1 Doku Bundesliga History, erster FCK. Werden wir natürlich auch verlinken auf nachholspiel.de. Das waren gerade alles FCK-Spieler und am Ende haben wir dann noch Thomas Helmer gehört, Spieler des FC Bayern, der dann ja auch diese typische Bayern-Einstellung hatte, so nach dem Motto, ja, das war jetzt ganz schön gewesen bisher, aber das werden die ja nicht halten können und wir sind ja immerhin der FC Bayern. Kurz für den Hinterkopf für euch, 39 Punkte, Bayern München 35, beide Mannschaften hatten nur zweimal verloren. Beide hatten auch sehr wenig Gegentore, also es war wirklich, sie sind da quasi Hand in Hand an der Tabellenspitze entlang marschiert, hatten auch schon 6 bzw. 10 Punkte Vorsprung vorm dritten.
Ich finde auch, normalerweise ist doch so, auch bei Hoffenheim damals, ist ja so die Winterpause immer so der Killer, ne? Dann weißt du, okay, jetzt hast du mal die Zeit, das zu reflektieren, was du in den letzten Monaten erreicht hast und dann kommt einfach die Kraft der Konkurrenz der Bayern irgendwie durch oder Verletzungen, wie im Fall Ibisevic damals. Und das Lautern, das dann einfach so durchzieht.
Dem stimme ich da vollkommen zu, dass du ja irgendwann setzt der Kopf ein und dann ist meistens vorbei. Olaf Marschall hat es ganz schön gesagt, dieser Gedanke, hey, jetzt stehen wir da oben und mit dem Abstand wäre ja doof, wenn wir uns das jetzt noch nehmen lassen. Und genau wie Mario meinte, erster Spieltag der Rückrunde am Betzenberg. Die Bayern kommen, es gibt ein 2-0, auch wieder zu 0 gespielt gegen die Bayern, wie schon am ersten Spieltag beim 1-0-Sieg. Da dachte man eigentlich, okay, was jetzt sind es ja 7 Punkte Vorsprung. Ne? Wir erinnern uns vor ein paar Jahren, Dortmund hatte auch mal 7 oder 9 irgendwie und haben sich das auch noch nehmen lassen, obwohl sie so mit Stars irgendwie gespickt waren, dieses Team. Und beim FCK, ja, die haben es geschafft, das, was viele Aufsteiger wollen, diesen Drive aus dem ersten Platz in der zweiten Liga, diesen Drive aus dem Aufstieg mitzunehmen. Und es gab dann im Frühjahr ein kurzes Stottern im FCK-Motor, kann man sagen, denn dann waren es nur noch plötzlich 2 Punkte Vorsprung. Und spätestens da könnte man ja eigentlich sagen, okay, ne, Frühjahr ist Bayernzeit, 2 Punkte Vorsprung, jetzt haben sie dich. Und es ist so ein bisschen wie bei der Tour de France, du bist ausgerissen, dann kommt das Team, das Feld von hinten und wenn sie dich einmal geschluckt haben, dann bist du so weit weg, da kommst du auch mit dem Tempo gar nicht mehr hinterher. Denn der FCK hat aus 8 Spielen in dieser Zeit nur einen Sieg geholt. Jetzt kommt aber das, und da kommen wir jetzt so ein bisschen eigentlich schon fast zur vergangenen Folge über die Invincibles, über den FC Arsenal aus der Saison 2003-2004. Sie haben von diesen 8 Spielen, in denen es nur einen Sieg gab, aber auch nur 1 verloren. Sie haben aus diesen 8 Spielen dann 6 Unentschieden geholt, was natürlich nicht ideal ist, aber sie haben eben nicht verloren. Und der FC Bayern hat zwischendrin eben auch mal Punkte gelassen, beziehungsweise hat sogar mal verloren. Aber das muss man sich mal vorstellen. Da gewinnst du 8 Spiele lang nur einmal, aber verlierst eben auch nur einmal. Und das ist das, was diese Mannschaft so ausgezeichnet hat. Viele Leute sehen immer nur Olaf Marschall, Andy Buck, Jürgen Riesche, den jungen Marco Reich, der als Supertalent von Lautern 2 da hochgezogen wurde. Aber sie hatten eben auch eine Top-Verteidigung und haben deswegen wenig Gegentore gekriegt. Und was ich so interessant finde, wenn ich euch jetzt sage, da kommt ein Aufsteiger am Betzenberg zu Hause, der will sich durchsetzen. Wonach klingt das? Nach Kampf. Das klingt nach Beißen, nach Kratzen, nach Grätschen. Der erste FC Kaiserslautern hat in der Saison 97-98 48 gelbe Karten bekommen. Mit Abstand, mit großem Abstand, die wenigsten. Sie waren der erste Platz in der Fairplay-Tabelle.
Krass.
Puh.
Und das hätte ich nicht gedacht.
Ja, ohne Witz. Also wenn, ja. weil wenn ich so höre, Kaiserslautern, Betzenberg, dann denke ich immer sofort irgendwie an, ja, weiß nicht, an von mir aus Union Berlin oder Darmstadt oder so, so Teams, die halt über ihr Stadion kommen und über die Mentalität und über das Eingeschworene und auch über einen Trainer, der sie so richtig irgendwie anfeuert. Und dann kriegst du nur 48 gelbe Karten?
Tja, also müssen wir mal gucken, wie viel die Gegner bekommen haben in den 34 Spielen oder in den 17 Heimspielen.
Ja, ich finde das schon, ich finde das schon interessant. Also vor allem wurde Otto Rehhagel ja lange Zeit vorgeworfen, Rehhagel, über den es übrigens auch noch sicherlich eine Legendenfolge geben wird, der auch ein Kind der Bundesliga war, der früher selber für den ersten FC Kaiserslautern gespielt hat, der für viele, viele Mannschaften gespielt hat, der auch viele, viele Bundesligisten trainiert hat. Und als Spieler war er ein Treter, war ein Verteidiger und war beinhart, also wirklich ziemlich übel, aber er hat gesagt, naja, auch ich darf mich weiterentwickeln. Und seine Mannschaft, der erste FC Kaiserslautern in der Saison, hat vor allem technisch überzeugt. Es gab Andreas Buck auf der Außenbahn, du hattest Ratinho, die Zaubermaus, der damals aus der Schweiz kam, den auch noch nicht so viele auf dem Zettel hatten, diesen Brasilianer. Und die haben einfach technisch ansehnlichen Fußball gespielt und haben eben nicht getreten. Es gab eigentlich nur so ein oder zwei Verteidiger der alten Schule, aber sonst war das einfach eine tolle Mannschaft. Also wenn ihr zu Hause...
Ratinho war ein cooler Spieler. Ich glaube, ich kann mich immer an Bilder erinnern, wie Otto Rehhagel ihn in den Arm nimmt. Das ist das Erste, was mir einfällt. Das ist nicht einer seiner Tricks oder so, sondern das ist immer das Bild, wie Otto Rehhagel und Ratinho,
ja, die hatten wirklich
zu zweit stehen.
Genau.
Aber es ist ja auch Ausdruck deines Selbstbewusstseins, auch Ausdruck des Vertrauens in die eigene Spielweise, wenn du eben am Ende, und da ziehe ich jetzt auch mal eine Parallele zu den Gunners von letzter Woche, die ja auch irgendwo so körperlos gespielt haben und mit ihrer Geschwindigkeit, mit ihrer Übersicht die Gegner einfach besiegt haben, so wird es bei Lautern nicht anders gewesen sein. Sie wussten, sie haben irgendwo ja so dieses Momentum, was sich dann 34 Spieltage gehalten hat, und wussten eben auch, dass wahrscheinlich jede Position auf dem Feld auch funktioniert. Und dann musst du eben auch wenig ins Körperliche, ins Strafbare gehen.
Und wenn ich jetzt gerade Otto Rehhagel so gelobt habe, es ist natürlich aber so, vor ein paar Jahren hat sich diese Mannschaft, die Meistermannschaft des FCK, nochmal zusammengefunden, um nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Naja, also ich will Otto Rehhagel nicht widersprechen, aber er widerspricht da mir zumindest so ein bisschen, was das technisch anspruchsvolle, moderne Spiel angeht.
Das Wohl und Wehe des Vereins entscheidet sich auf 60 mal 100 Meter. Wie er sagt, wie heute wird ja der modern gesprochen, ne? Der diametral abkippende Sechser soll die falsche Neun anspielen. Hier, Martin Wagner flankt und Olaf Marschall, ein großartiger Kopfballspieler, geht rein, Tor, die Leute sind begeistert.
So einfach kann es gehen.
Ja, aber das ist so schön zu hören.
Ja, ne? Es ist so ein bisschen wie der HSV in den 80ern, ne? Manni flankt, ich Kopf, Tor. Horst Rubesch hat das
gesagt. Ich stelle mir gerade vor, dass, ja, dass so ein Ralf Rangnick auf der PK sitzt und so mitschreibt.
Ach
dann irgendwann so. Irgendwann so im Kopf schüttelt, so, nein.
Das ist ganz anders.
Ja, ich habe gestern durch Zufall auf Twitter ein Video gesehen, das war ein Zusammenschnitt von Domenico Tedescos Aussagen bei Schalke Presse.
Oh, das habe ich auch gesehen, ja.
Ja, das ist genau so. Es ist unfassbar. Da war diametral abkippender Sechser noch das Einfachste.
Ja, aber auch da, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, wer gewinnt, hat recht. Und Otto Rehhagel hat dann diese kleine Schwächeperiode im Frühjahr überstanden mit seiner Mannschaft und auch immer noch als Erstplatzierter überstanden. Im Saisonendspurt, da drehten dann die Roten Teufel nochmal auf gegen Gladbach am 32. Spieltag. Da lagen sie schon 0-2 hinten. Und die Bayern waren dann wirklich, kamen immer näher ran. Sie lagen 0-2 hinten, 3 Tore Olaf Marschall, das letzte in der letzten Minute, 3-2 FCK. Also diese Mannschaft hatte nicht nur einen Fair-Play-Gedanken, beziehungsweise hat wenig Karten gesammelt, sondern sie haben halt auch noch
Spannung aufgebaut.
Ja, aber sie haben halt auch einfach Moral bewiesen, sie sind immer wieder zurückgekommen. Die haben am Ende der Saison, hatten die 4 Niederlagen als Aufsteiger. 2 in der Hin-, 2 in der Rückrunde. Also ja, das war wirklich eine beeindruckende Truppe. Und so kam es dann also, dass es am 33. Spieltag den Matchball gab für den FCK. Zu Hause am Betzenberg, ausverkauftes Haus, natürlich fast 40.000 verrückte Rote Teufel. Es ging gegen den Mitaufsteiger Wolfsburg. Dafür durften die Bayern aber nicht gewinnen, zeitgleich in Duisburg. Also es war so in der FCK.
Das waren noch Duelle damals.
Ja, ne? Im Wedau-Stadion Duisburg gegen die Bayern und am Betzenberg der FCK zu Hause gegen Mitaufsteiger VfL Wolfsburg. Kaiserslautern hat seine Hausaufgaben erledigt. Es ging 4-0 aus. Duisburg hat sich ein 0-0 erkämpft. Und was dann am Betzenberg abging, da hören wir doch mal rein.
Hören Sie den Jubel! 17 Uhr, 15 und 14 Sekunden, der erste FC Kaiserslautern ist zum vierten Mal deutscher Fußballmeister!
Abgestiegen, Pokalsieg, aufgestiegen, Meisterschaft. Wir haben schon oft hier bei Nachholspiel in den vergangenen 87 Folgen darüber geredet, was es bedeutet, Fußballfan zu sein und was es auch mit einem machen kann, Fußballfan zu sein, so emotional. Ich kann mir nicht vorstellen, was in einem Kaiserslautern-Fan in diesen 2 Jahren im Kopf vorgegangen sein muss. Und einer, der an dem Tag auf dem Feld maßgeblich beteiligt war, ist unser erster Gast in dieser Folge. 2 Treffer hat er damals erzielt beim 4-0 gegen Wolfsburg. Insgesamt war er 8 Jahre beim ersten FC Kaiserslautern. 94 war er übrigens mit 2,8 Millionen Mark der bis dahin teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Nationalspieler für die DDR und die BRD und vor allem das Gesicht dieser Meisterschaft. Hallo Olaf Marschall.
Hallo.
Herr Marschall, Sie sind ja heute auch noch für den Verein tätig. Wie oft werden Sie so im Alltag noch auf diese Saison damals angesprochen?
Ja, ich möchte nicht sagen jeden Tag, aber recht regelmäßig. Und ich sag mal, kommt immer auf die Situation drauf an.
Mit welchem Gefühl denken Sie? Also sind Sie dann manchmal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, genervt und müde oder freut es Sie, dass man immer wieder Sie damit verbindet?
Ja, ich glaube, das bin nicht nur ich hier in Kaiserslautern, sondern alle, die sich hier von damals noch aufhalten, ja, die werden immer wieder auf diese Zeit angesprochen, mit Sicherheit.
Jetzt sagen Sie, die anderen, die sich noch in Kaiserslautern aufhalten, gibt es da so Revival oder so einen kleinen Club der Meister von damals, die sich immer in regelmäßigen Abständen trifft?
Ja, ich sag mal, nein, so eigentlich noch nicht. Wir wollten das eigentlich, aber es haben zu viele unterschiedliche Jobs und dann unterschiedliche Zeiten und dann wird's immer schwer, sich zu treffen. Wir hatten uns vor 2 Jahren mal zur 20-Jahr-Feier hier getroffen, da haben wir mal ein Spiel gemacht. Mhm. Aber wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe, ja, da sind wir alle drin, also von daher, wenn irgendeiner was zu sagen hat, schreibt das da rein.
Dann steigen wir nochmal ganz kurz in die Zeitmaschine sozusagen. Damals gegen Wolfsburg nach dem Spiel 4-0 haben sie ja gewonnen und haben dadurch die Meisterschaft klar gemacht. Als das Spiel abgepfiffen wurde, gab es ja wahnsinnige Szenen, knapp 40.000 Fans im Stadion, teilweise auch auf dem Rasen. Ich erinnere mich noch an den schönen O-Ton von Ratinho, der sagte, ich kann jetzt gar nicht reden, ich muss was trinken. Hand aufs Herz, Herr Marschall, die Pfalz ist ja auch bekannt für den Wein. Wie groß waren denn die Kopfschmerzen nach der Meisterparty?
Glaube ich, die Kopfschmerzen waren, gehe ich mal von aus, zu verschmerzen, weil die Freude war so groß, dass das eigentlich Nebensache war, glaube ich.
Es musste ja noch gespielt werden. Eine Woche später gab es ja noch den 34. Ja. Spieltag. Es ging nach Hamburg zum HSV. Sie haben damals in der 88. Minute den 1-1 Endstand erzielt. Es war Ihr 21. Saisontreffer. Haben Sie eigentlich einen Lieblingstreffer aus dieser Saison?
Gut, ich sage mal, mein Lieblingstreffer nicht. Ich glaube aber, dass der, ich sag mal, die 3 gegen Gladbach die wichtigsten in dem Moment waren, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt sind wir wirklich dran, das zu erledigen und das zu schaffen. Und da glaube ich, dass das mit diesen 3 Treffern gegen Gladbach und gerade in der 91. Minute, dass das so, ich sag mal, für uns die Bestätigung war, jetzt geht's.
Ja, das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Wann war denn für Sie ganz persönlich so dieser Moment? Ich meine, man schaut ja nach jedem Spieltag auch mal etwas länger oder etwas kürzer auf die Tabelle. Wann war denn für Sie der Zeitpunkt dieses, oh mein Gott, wir können ja echt Meister werden? War das erst nach dem Last-Minute-Sieg gegen Gladbach oder war das schon deutlich früher?
Ja, ich sag mal, wir gegen Gladbach, ja, du weißt ja als Spieler, dass immer viel passieren kann in jedem Spiel. Du kannst verlieren, du kannst ein schlechtes Spiel machen, kannst verlieren. Ich würde jetzt sagen, okay, wenn wir haben das erste Spiel in München gewonnen, da würde ich jetzt lügen, um zu sagen, dass wir das da schon geglaubt haben, aber ja, ich sag's mal, wir waren zur Halbserie dann, glaube ich, fast oder kurz nach der Halbserie fast 9 Punkte vorne. Und da haben wir schon überlegt, kannst du das eigentlich durchhalten, kannst du es schaffen? Dann hat man mal eine schlechtere Phase, wo wir mal verloren haben, mal unentschieden gespielt haben, glaube ich im März, April, so um die Zeit. Und dann, wenn du natürlich dann so ein Spiel wie Gladbach kurz vor Schluss umbiegst und du bleibst vorne, dann bist du natürlich aufgrund der Kürze der Spiele noch, dann bist du natürlich dann eher überzeugt, wie wenn noch 20 Spiele sind.
Wenn man sich mal so umhört, was die Stärke dieser Meistertruppe war, dann hört man ganz oft von Moral, Charakter, Zusammenhalt. Warum ist eigentlich dieses Team 2 Jahre zuvor nach dem Abstieg so zusammengeblieben?
Weil der FCK mit Sicherheit ein guter Club ist und das Umfeld stimmte und alle sich hier dementsprechend wohl gefühlt hat und der Verein auch die Situation geschaffen hatte in dem Moment, dass das alle bleiben können oder wollen, sagen wir es mal so.
Kann man vielleicht jetzt im Nachhinein, erklärt sich Geschichte ja immer ein bisschen besser, diesen Gang in die zweite Liga so als Anlauf verstehen? Ist vielleicht das, was diese Mannschaft, ich meine, es gab noch den Pokalsieg natürlich, aber was diese Mannschaft auch so nochmal so zusammengeschweißt hat, kann man das so sagen?
Ja, ich sag mal irgendwo schon. Ja, du gehst durch eine schlechte Zeit miteinander. Ich sag mal, den Großteil der Mannschaft sind ja dann noch 1, 2 oder 3, 4 in den 2 Jahren noch dazugekommen. Aber sicherlich bist du gestärkter draus und bist mit, ich sag mal, mit Selbstbewusstsein in die aus der zweiten Liga in die erste Liga gegangen und gewinnst natürlich gleich in München das 1-0 und das ist so ein bisschen, ja, es geht doch, dass wir das können.
Ich habe es vorhin schon angesprochen, 21 Saisontore haben Sie erzielt. Das ist ja eine Menge, aber es hätten ja auch eigentlich noch so viel mehr sein können. Sie haben in der Saison nur 24 Spiele absolviert. So gut es also sportlich lief, so schlecht lief es auch immer wieder gesundheitlich. Blättern Sie doch vielleicht mal für uns in der Krankenakte, Olaf Marschall. Was war da jetzt genau los?
Gut, wie das so ist. Den einen trifft es mehr, den anderen weniger. Ich meine, ich habe dann ab und zu mal das Pech gehabt, dass mir das Knie kaputt ist, gegangen ist, das Innenband, der Meniskus oder Jahre vorher habe ich mir mal einen Kiefer gebrochen. Das ist so, als Stürmer lebst du ja vielleicht ein bisschen gefährlicher, weiß ich nicht. Das müsste man eine Statistik sich errechnen, wer jetzt wirklich die schweren Verletzungen kriegt. Aber ja, das kannst du jetzt nicht, du kannst es nicht ändern. Das ist halt so in der Situation. Sicherlich ist das dann, ich sag mal, wie alt war ich da, 32? Ich habe dann im Februar ist mir der Leihschütz aufs Knie gefallen und abends ist das dick geworden und ich habe gesagt, boah, wenn jetzt der Kreuzbandriss oder irgendwas kaputt ist, ja, dann weil ich die irgendwo hast du ja dann die Schnauze voll, immer wenn du mal ordentlich spielst, dann kommt wieder was. Ja, und dann ich habe fast gesagt, hey, dann hörst du eben auf, aber gut, es war nicht so und dann ging es weiter.
Hat Ulf Kirsten ganz schön Glück gehabt. Der ist ja hat ein Tor mehr als Sie in der Saison, ist dann Torschützenkönig geworden. Wenn Sie vielleicht 1, 2 Spiele mehr gehabt hätten, wer weiß. Wir müssen natürlich, wenn wir über diese Meisterschaft reden, klar auch über den Trainer reden. Welchen Anteil hat für Sie Otto Rehhagel an dieser Meisterschaft?
Ich glaube, im Großen, im richtig Großen. Er hat die Mannschaft zusammengebaut, er hat der Mannschaft das Selbstvertrauen gegeben und er hat der Mannschaft auch die Freiheiten gelassen, sich zu entfalten. Und ja, und das glaube ich, sind seine großen Stärken.
Otto Rehhagel hat direkt nach dem Spiel noch auf dem Feld gesagt, selbst wenn wir nicht Meister geworden wären, es wäre eine tolle Saison gewesen. Das hat er aber mit so einem breiten Grinsen gesagt, dass ich es ihm, muss ich zugeben, nicht ganz abgekauft habe. Wie wurde denn der, es ist ja immer ein großer Unterschied, wie man intern kommuniziert und extern. Ab wann hat denn Otto Rehhagel mal das Wort Meisterschaft in den Mund genommen?
Ja, eigentlich erst zum Schluss, glaube ich. Er hat immer gesagt, am Anfang hat er gesagt, okay, wir müssen erstmal unsere 40 Punkte machen. Dass wir rauskommen, ja, und dann wurden sie immer mehr, dann haben wir eigentlich, ja, nicht so richtig dran geglaubt, dass wir das, ja, wir schon, wir wollten jedes Spiel gewinnen, klar, dass wir jetzt da am Ende Erster wären, ja, wie soll ich sagen, das war dann, glaube ich, 4, 5 Spieltage vorher, aber wenn du natürlich mal von bist, ja, da sind wir Sportler genug, dass wir das verteidigen wollen, egal in welcher Situation, zu welcher Zeit. Weil wenn ich nach 5 Spieltagen vorn bin, na, da will ich natürlich auch vorn bleiben. Ob das dann so klappt, ist klar. Wir haben natürlich gegenüber den Bayern den Vorteil gehabt, ja, wie Otto schon gesagt hat, wenn wir Zweiter gewesen wären, ja, dann hätten wir eine Riesensaison gespielt.
Herr Marschall, jetzt zum Abschluss. Wir hier bei unserem Podcast sind natürlich immer heiß auf Anekdoten, klar. Und diese Meisterparty, ich habe es vorhin schon gesagt, die hat ja quasi eine Woche gedauert und dann war kurz das HSV-Spiel und dann ging es ja noch weiter mit dem großen Empfang in Kaiserslautern vor zehntausenden Menschen, der großen Parade und so weiter. Und es gab ja damals auch noch kein Social Media. Also Karten auf den Tisch. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Meisterschaft 98, was ist da so Ihre kurioseste Geschichte? Oder gab es irgendeinen Moment beim Feiern oder während der Saison, wo Sie immer sofort dran denken, wenn ich sage 98?
Ich glaube, das Faszinierendste war im Grunde, als wir von Hamburg zurückkamen und dann hier durch die Straßen auf dem Bus, es war Traumwetter, eigentlich fast zu heiß dafür zum Feiern. Und da waren, ich weiß nicht, wie viele Leute da in der Stadt waren und wir sind mit dem Bus durch Kaiserslautern. Ich meine, das kriegst du ja, ich sag mal, mit dem FCK nicht jedes Jahr. Und von daher ist das, glaube ich, das Faszinierendste, was ich erlebt habe, im Grunde.
Dann, Herr Marschall, danken wir Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und hoffen natürlich, dass der FCK, ich weiß, mit der Meisterschaft kann es vielleicht noch einen Moment dauern, aber dass die Zukunft zumindest wieder irgendwann so rosig ist, dass man vielleicht einen Aufstieg auch mal wieder in den Straßen feiern kann. Olaf Marschall, einer der Helden von 98 von damals. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
So, und jetzt sprechen wir, nachdem wir mit einem der Direktbeteiligten, mit Olaf Marschall, gesprochen haben, sprechen wir jetzt mit jemandem, der aktuell für die Deutsche Presseagentur sich um den ersten FC Kaiserslautern kümmert. Herzlich willkommen, Florian Reiß.
Hallo.
Florian, gleich mal vorweg, nicht, dass dich keiner kennt, aber Olaf Marschall war jetzt vielleicht ein etwas bekannterer Name. Seit wann begleitest du denn beruflich sozusagen den FCK?
Also für die Deutsche Presseagentur seit März 2020 und vorher 2017 schreibe ich schon für das Online-Magazin Der Bitze brennt, also rund 4 Jahre jetzt.
Aber man kann schon sagen, dass du ein waschechter FCK-Sympathisant bist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ist auch kein Geheimnis. Weiß auch jeder.
Ja, sehr gut. Wenn ich dir jetzt sage Saison 97-98, was ist das erste Bild, was du vor Augen hast?
Ja, erstes Spiel in München. Also ich muss gleich dazu sagen, ich war damals dadurch bedingt, dass das Stadion halt immer ausverkauft war und ich damals keine Dauerkarte hatte oder so, war ich nicht so oft im Stadion. Aber gerade bei dem ersten Spiel in München, das ist mir halt immer in Erinnerung geblieben. Ich erinnere mich da halt immer an die Abfahrt von dem Bus, den wir damals da gechartert hatten. Und die Spielzahl als Aufsteiger gegen den deutschen Meister, da hat halt keiner irgendwas erwartet bei dem Spiel morgens im Bus. Ne? Also ist eher so eine 4-5-0 Klatsche. Ja, und wie das Spiel dann natürlich ausgegangen ist oder wie das dann gelaufen ist, ich meine, das wird ja jeder Fußballfan wissen. Und wenn ich mich dann da zurückerinnere, wie die Leute dann zurück zum Bus gekommen sind und danach waren wir dann noch in der Stadt in München, also da war schon bei allen FCK-Fans, die man es damals in München gesehen hat, in der Stadt danach und auch im Stadion, diese Ungläubigkeit, die werde ich halt nie vergessen, dass man halt wirklich beim amtierenden deutschen Meister 1-0 gewonnen hat als Aufsteiger.
Diese Ungläubigkeit, die logischerweise mit diesem Auftakt erstmal bei euch allen wahrscheinlich gegeben war, wann hat die sich denn verabschiedet, so im Laufe der Saison? Denn man war ja dann relativ schnell auf Platz 1 und hat ja auch diesen Platz dann auch erstmal nicht so schnell wieder aus der Hand gegeben.
Ja, naja, die Saison ist ja dann faktisch von alleine gelaufen, aber erstens mal am ersten Spieltag gegen den deutschen Meister gewonnen, dann muss man ja dazu sagen, in der Saison am vierten Spieltag dann gegen den UEFA-Pokalsieger Schalke 04 3-0 gewonnen, dann ja in Dortmund, meine ich, 1-1 gespielt beim Champions-League-Sieger, also da hatte man schon so das Gefühl, okay, was passiert hier jetzt gerade und ja, das hört man ja auch in den Aussagen von den ehemaligen Spielern. Die hatten ja auch so das Gefühl von wegen, okay, uns kann gar nichts passieren in der Saison. Auch wenn man das erste Spiel gegen Werder Bremen da am 8. Spieltag, da war ich auch im Stadion, leider in dem Sinne. Aber da hatte man zum ersten Mal so vielleicht ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt könnte es vielleicht seinen normalen Lauf nehmen. Okay, wenn man dann im Mittelfeld ist, ist es auch okay. Aber davon hat sich der FCK in der Saison ja gar nicht beeindrucken lassen. Also ich glaube, dieses Gefühl kam nur ganz selten auf. Aber so wirklich halt auch bei der Mannschaft nicht und auch bei den Fans irgendwie in der Rückrunde, als man dann das Rückspiel auch noch gegen Bayern gewonnen hat vor Weihnachten, da erinnere ich mich auch noch ganz gut. Ich glaube, da kam zum ersten Mal schon so auf, dass man wirklich was ganz Großes erreichen kann diese Saison, ne?
Wir haben jetzt heute schon sehr viel über die Mannschaft gesprochen, über Otto Rehhagel, über diese Ausgewogenheit. Jede Position war ganz klar definiert und besetzt. Inwieweit war denn am Ende, was du auch gerade beschreibst, so dieses Zusammenspiel aus Mannschaft und Fans auch ausschlaggebend? Denn der Betze war natürlich für jede gegnerische Mannschaft auch immer so ein Höllenritt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht man oder hat man ja auch noch jetzt ganz wenig hier in der Neuzeit. Wenn das Stadion halt richtig brechend voll ist und die brachiale Stimmung da ist, dann ist es schon so der 12., 13. Mann. Und das war halt in der Saison natürlich echt atemberaubend, was da für eine Stimmung war und wie die Mannschaft mit den Fans da interagiert hat und umgekehrt. Also da gab es ja auch in der Saison viele Spiele, die halt noch gedreht wurden, die man halt dann überraschend gewonnen hat. Ich kann mich jetzt zum Beispiel erinnern, obwohl ich ja nicht im Stadion war, aber das, glaube ich, das vorletzte Heimspiel gegen Gladbach, das man dann, wenn ihr mit Olaf Marschall gesprochen habt, gerade in der Nachspielzeit dann noch gewonnen hat. Also ja, das sind halt solche Sachen. Da ist halt Fans und Publikum war halt in der Saison extrem zusammengestanden, will ich jetzt mal so sagen, ne?
Olaf Marschall hast du jetzt auch angesprochen, dann darf man natürlich nicht Ciriaco Sforza vergessen. Das sind jetzt alles so Spieler, die man so auf Anhieb im Kopf hat. Gab es oder gibt es für dich einen Spieler, der vielleicht so eher zweite Reihe ist oder nicht jetzt zu den Stars gehörte, der aber auch ganz, ganz wichtig war für diesen Triumph, für diesen Erfolg damals?
Ja, wird mir als erstes Ratinho halt in den Kopf kommen. Ich kann jetzt aber gar nicht sagen, warum genau, aber ich glaube, das war so ein bisschen, also für mich in der Saison so ein bisschen der Überraschungsspieler, weil er halt nicht so bekannt war, ne? Und klar, wenn man die Statistik guckt oder was ihr jetzt eben gesagt habt, natürlich die Ciriaco Sforza, Olaf Marschall, die meisten Tore, aber für mich, wenn ihr mich fragen würdet, welcher Spieler da noch herausgestochen ist, würde ich sagen Ratinho.
Ratinho hat ja auch ein ganz besonderes Verhältnis zu Otto Rehhagel. Ich meine, es führt, wenn man über die Meisterschaft 98 redet, natürlich kein Weg am Meistertrainer vorbei. Du bist vor Ort, welchen Status, welchen Stellenwert hat Otto Rehhagel heute?
Ja, Legendentrainer, würde ich sagen, ne? Also man muss ja, wenn man das jetzt in die Neuzeit wirken lässt, damals, glaube ich, war das noch nicht so. Klar, da wurde Aufsteiger deutscher Meister, ne? Das war natürlich schon eine Sensation, aber wenn man jetzt heute schaut, wie sich jetzt 23 Jahre später der Fußball entwickelt hat, weiß man ja, das wird mit ziemlicher Sicherheit niemals wieder passieren. Und so hat sich das halt in die Neuzeit gezogen. Also Otto Rehhagel ist natürlich auf einer Ebene mit Kalli Feldkamp, was die Meistertrainer betrifft. Und da würde ich fast sagen, nochmal eine Spur höher anzusiedeln, weil als Aufsteigermeister. Also wie gesagt, wenn man das in die Neuzeit jetzt durchspricht, dann wird es halt nie wieder passieren. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, was er für ein Ansehen hat in Lautern, ne?
Vom Absteiger zum Meister ist ja für ganz viele Traditionsclubs heutzutage nach wie vor noch so ein, sagen wir mal, so eine positive Geschichte. Also wenn man irgendwie den Laden zusammenhält und eine ganz gute Planung hat für die kommende Saison, dass man dann relativ schnell auch wieder an die alten Zeiten anknüpfen kann. Jetzt haben wir gerade sehr viele Traditionsvereine, die absteigen. Beim ersten FCK ist in den letzten Jahren, finde ich, so dieser Spirit ja komplett verloren gegangen, weil irgendwo es gab viele Probleme innerhalb des Vereins, sportlich lief es nicht gut. Ist so dieser Zauber, dieser Geist dieser Mannschaft von 98, ist der komplett weg, wenn man sich die aktuelle Situation anguckt?
Ja, ich würde so nicht sagen. Wenn man es jetzt auf die aktuelle Saison runterbricht, dann ist schon so noch dieser Geist da, dass der FCK schon unglaubliche Sachen schaffen kann. Ich meine, sie haben jetzt zwar noch nichts erreicht in dem Sinne, sprich die Klasse gehalten in der dritten Liga, aber man hat schon so ein bisschen den Geist drin. Ich meine, es gibt ja auch das Beispiel 2008, wo man es vollendet hat mit 8 Punkten Rückstand, glaube ich, 5 Spieltage vor Schluss. Dieser Geist ist immer noch da, dass man halt sagt, in Kaiserslautern kann man schon das Unmögliche noch wahr machen. Und ich glaube, das wirkt halt schon noch nach von dieser Meisterschaft 98, was das Positive betrifft. Andererseits muss ich halt auch sagen, dieser ist halt immer, gehört halt auch zu der Geschichte dazu. Diese 98er Meisterschaft ist halt schon so ein bisschen der Anfangspunkt für den Niedergang des Vereins in den letzten 23 Jahren. Das muss man halt auch so klar sagen, ne?
Jetzt ist es ja so, aktuell Abstiegskampf, dritte Liga. Gehen wir einfach mal vom Positiven aus und sie halten die Klasse, der FCK. Wie, oder sagen wir mal so, vor 23 Jahren war der FCK Meister. Wo siehst du den FCK in 23 Jahren? Wo kann es hingehen?
Oh, aber das ist eine schwierige Frage. In 23 Jahren.
Wir können auch sagen, in 5 Jahren.
Ja, aber 23 Jahre ist eigentlich ganz spannend, weil dann ist ja wirklich, darf man ja ganz größenwahnsinnig denken. Also,
Du kannst beim FCK, glaube ich, mittlerweile nur von Jahr zu Jahr schauen. Deswegen ist es schon schwierig, wenn wir sagen, in 5 Jahren. wäre ich mittlerweile mit dem Mittelfeld in der zweiten Liga zufrieden. Und wenn sich der Verein einigermaßen finanziell erholt hätte, das wäre auch ganz gut. Ich glaube, die Ansprüche muss man halt einfach kleiner schrauben und die sind auch halt kleiner geworden. Also klar fällt immer wieder dieses Wort Bundesliga, aber man muss halt immer sehen, wo der Verein jetzt hingekommen ist und der Stand, oder ja, kann man schon sagen, der Stand mit einem Bein der Regionalliga dieses Jahr im März. Und von daher würde ich da echt kleine Brötchen backen. Wie gesagt, zweite Liga Mittelfeld wäre ich erstmal zufrieden, ganz ehrlich.
Nimm uns doch mal abschließend mit, wenn du eben für die DPA schreibst, über den 1. FCK. Das ist ja am Ende auch so ein, ja, der Verein ist ja schon auch irgendwo prägend für die ganze Stadt. Das hast du ja mittlerweile auch nicht mehr so oft in der Bundesliga. Wie ist so die Arbeit rund um den Verein?
Naja, ich muss sagen, wenn man sich mit Kollegen aus anderen Vereinen unterhält, dann kommt halt immer wieder dieser Satz auf, was ist denn beim FCK los? Also man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht nur auf dem Platz, also es wird ja beim FCK nicht nur von Montag bis Freitag trainiert und samstags gespielt, sondern es ist ja wirklich so viel Unruhe in den letzten Jahren um den Verein herum, was die Gremien betrifft, Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführung, Investorengeschichten. Also es ist schon, man muss schon wirklich sagen, es ist phasenweise echt schon krass, was man da so mitbekommt und ja, was für Geschichten sich da halt auch entwickeln um den Verein herum. Es ist halt wirklich nach wie vor ein alles andere als ein ganz normaler Fußballverein, was so Traditionsvereine natürlich an sich haben, aber phasenweise denke ich mir schon oft, boah, beim FCK ist schon echt krass, was da alles passiert, wie viel Personalwechsel es da außerhalb des Fußballs gibt, mal so, um es mal so zu sagen. Das ist schon manchmal nicht so ganz leichter, den Überblick zu behalten, ne?
Und deswegen sind wir alle dankbar, dass du es für uns zumindest versuchst. Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns mitgenommen hast auf diesem wilden Ritt durch die vergangenen wirklich 23 Jahre. So schnell vergeht die Zeit. Wir drücken dir die Daumen, dass du in Zukunft vielleicht etwas mehr sportliche Schlagzeilen fabrizieren kannst, statt irgendwelche Ränkespiele oder Sachen hinter den Kulissen. Von daher,
wir rufen in 23 Jahren
nochmal an. Wir rufen spätestens in 23 Jahren nochmal an. Und bis dahin, bleib gesund und uns treu. Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Bitte gerne.
So, das war also der Blick ins Innerste sozusagen, den uns da Florian Reiß von der DPA, von der Deutschen Presseagentur gegeben hat. Jetzt machen wir so langsam, biegen wir mal auf die Zielgerade ein. Was ich an der Saison übrigens ganz verrückt finde, wir reden ja auch immer von dem Mai des Unmöglichen. Das war eine Saison, die uns für Nachholspielmacher, aber auch Nachholspielfans ganz besonders begeistern sollte. Denn es gab neben dem Aufsteigermeister auch die Wutrede von Trapattoni, über die wir schon eine Folge gemacht haben. Es gab dieses Verrückte, wir haben vor ein paar Wochen über einen Fluch gesprochen, über diese verrückte Situation bei Köln gegen Schalke, wo der FC ein Tor machen wollte und dann hat Oliver Held von Schalke den Ball mit der Hand übers Tor gehauen und der Schiedsrichter hat ihn gefragt, was war. Er hat gesagt, nichts war, ich war es mit dem Kopf. Und Toni Polster hat hinterher gesagt, dafür soll er sein Leben lang kein Glück mehr haben, denn der FC ist am Ende abgestiegen.
Der Polsterfluch.
Und am Ende, jetzt als Schalke abgestiegen ist, haben ganz viele FC-Fans Bilder von Oliver Held gepostet. Also auch da wieder wirklich eine fußballgeschichtlich super interessante Sache in dieser Saison. Dann der VfB wird am Ende der Saison, der VfB Stuttgart wird Vierter und verliert das Finale im Europapokal, der Pokalsieger. Und wer muss am Saisonende gehen? Joachim Löw. Also es gibt so ein bisschen, dann sind alle drei Aufsteiger drin geblieben, Olaf Marschall.
Gibt es am Ende tatsächlich den Fußballgott? Es muss ja irgendeine höhere Macht da sein, die das alles steuert, oder?
Ulf Kirsten, Stürmer aus der ehemaligen DDR, Platz 1 in der Torjägerliste. Olaf Marschall, Stürmer aus der ehemaligen DDR, Platz 2. Ich glaube nicht, dass das vorher oder hinterher nochmal in der Bundesliga so war. Olaf Marschall wäre safe Torschützenkönig geworden, wenn er noch ein paar mehr Spiele gehabt hätte. 21 Buden in 24 Spielen. Also ihr merkt, ihr beide hier und auch ihr zu Hause, das war echt eine spannende oder zumindest unterhaltsame Saison. Und es war auch so ein bisschen, Florian hat das eben schon gesagt, das wird es nie wieder geben, dass ein Aufsteiger Meister wird. Es war fast so eine Wende. So eine Wende, das war so der letzte Part der alten Schule, des alten Fußballs. Denn danach wurde in der Champions League noch mehr Geld ausgegeben. Danach konnte es einfach nicht mehr passieren, dass die Bayern oder später dann auch der BVB irgendwie vom Sockel geschmissen werden. Dortmund ist an die Börse gegangen, also es wurde alles noch moderner.
Auch eine Erfolgsgeschichte.
Auch eine reine Erfolgsgeschichte, frag mal mein Aktienportfolio, oh Gott, oh Gott. Nein, also ich glaube, dass das so ein bisschen der letzte Ausläufer der alten Schule, der Romantik des alten Fußballs war und ab dann wirklich nur noch das Geschäft regiert hat. Vielleicht ist es auch nur eine blinde These jetzt meinerseits, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, als ich die Bilder gesehen habe, Olaf Marschall mit der Friese und dem Nasenpflaster.
Ja, also auch, ich finde auch 98 war vielleicht auch so ist ein Relikt der guten alten Fußballerfrisuren noch, ne? Auch danach hat sich ja viel geändert. Also
ja, und 98, Deutschland in dem Sommer bei der WM früh rausgeflogen, frag mal bei Christian Wörns und Davor Šuker nach, dem kitzelt's heute noch im Oberschenkel, glaube ich. Und dann wurde Deutschland ja auch revolutioniert, Fußball Deutschland. 2000 dann irgendwann mit den ganzen Nachwuchsleistungszentren.
Das hat super funktioniert.
Und so weiter. Es wurde dann irgendwann revolutioniert und das meinte ich mit, davor war alte Schule. Es war halt nicht so professionell sozusagen.
Sagen wir davor alte Schule, dann kam Paulo Rink.
Ja, genau. So kann
Wisst ihr, wer 1998 Deutschlands Fußballer des Jahres war?
Sean Dundee?
Na, ich sage Paulo Sergio.
Mm-mm. Ich gebe euch einen Tipp, derjenige hat gespielt bei Udinese Calcio.
Oh, Oliver Bierhoff.
Wahnsinn, gell?
Oliver Bierhoff, krass. Mhm.
Ja.
98. Mhm. Ich dachte, die Schwalbe flog nur einen Sommer.
Hat in seiner Karriere sehr viele Kopfbälle gemacht.
Ja, aber mit dem Shampoo, da haben die Haare nicht gelitten, du.
So, was ist hängen geblieben bei mir de facto, dass wir über sehr, sehr wenige gelbe Karten gesprochen haben. Das ist für eine Mannschaft wie den ersten FCK, weil man das ja, das hast du vorhin so schön umschrieben, immer so ein relativ gefestigtes Bild irgendwie hat, wenn der Aufsteiger am Ende Meister wird, dass man irgendwo die Konkurrenz aus dem Leben getreten hat. Dem war nicht so. Und wo wir gerade bei der Konkurrenz sind, was eben auch Florian Reiß nochmal betont hat, ja, so diese Anfangsspieltage, dass du bei den Bayern zu Hause gewinnst, dann spielst du noch gegen die Eurofighter.
Gewinnst dann, da 3-0.
Dann gewinnst du spielst du unentschieden gegen den amtierenden Champions-League-Sieger.
Schon Wahnsinn, oder?
Schon nicht so schlecht.
Mhm. Ja, und dann halt immer noch so zu denken, so, ja, aber das kann ja doch noch schief gehen. Also so diese Mischung aus Wahnsinn, Euphorie, aber trotzdem so einem natürlichen Pessimismus. Das ist schon krass.
Also ich finde es wahnsinnig, dass die von Spieltag 4 auf Platz 1 weg waren bis zum 34. Spieltag. Das habe ich nicht mehr gewusst. Das ist eine unfassbare Statistik als Aufsteiger. Und ich habe mich gerne zurückerinnert an die an die Einzelteile der Mannschaft. Es ist schön, mal wieder solche Namen zu hören. Das passiert ja auch nicht mehr jeden Tag von Olaf Marschall bis zu Ratinho und Ciriakos Forza. Das ist schon ein Stück Fußballgeschichte.
Genau das, was Mario sagt, dieser Durchmarsch. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich dachte bei der Recherche auch so, hä, aber wann kommen denn jetzt die Bayern? Wann überholen sie die denn nochmal? Ich dachte die ganze Zeit, dass die Lauterer zurückgeschlagen haben, aber es war gar nicht so.
Ja, am dritten Spieltag.
Genau, gegen den bösen KSC.
Ja, das ist jetzt auch sehr subjektiv, aber man muss ja schon sagen, dass natürlich so diese Saisons, wo am Ende die Bayern nicht auf der Eins stehen und die Schale nach oben halten, ja, für jeden Fußballfan, Mario, vielleicht sogar auch für die Bayern-Fans besonders prägend sind, weil diese Mannschaften, also Lautern, klar, aber ich denke jetzt auch an die Double-Jahre von Werder Bremen, irgendwo
das ganz... Das Double-Jahr.
Das meine ich ja, das Double-Jahr.
Merkst du hier, wie er Größenwahnsinn...
Ist mit mir gerade der Trophäenschrank durchgegangen.
Fehlt er sich aber weit aus dem Dachfenster
bei Aber euch. Dass irgendwo einem diese Mannschaften besonders im Bewusstsein bleiben, weil eben es am Ende einfach auch herausragend ist, wenn du eben die Bayern dann wirklich mal ein Jahr schlägst.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht, diese Folge vorzubereiten, denn, wie gesagt, für mich war das wirklich nochmal so eine Rückkehr zum auf dem Sofa sitzen und rangucken. Die ganzen alten Kommentatoren, die ganzen alten Moderatoren und eben auch die ganzen alten Spieler. Mit einem davon haben wir heute gesprochen. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche ähnliche Zeit, nicht mehr ganz so witzige Frisuren, aber ähnlich spannende Fußballer auf jeden Fall. Da freue ich mich schon sehr.
Also die Frisur von Uli Kahn ist...
hat sich zeitlos, auch wolltest du sagen.
Zeitlos,
ja. Die Frisur von Olli Kahn ist Geschichte, deshalb reden wir darüber.
Genau.
In diesem Sinne, vielen Dank, das Mario. Vielen Dank, Hans.
Olli,
nächste Woche Folge 89. Bis dann. Tschüss. Dann.
Tschüss.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.